Deutschlandfunk.
Hi, willkommen im Hörsaal. Schön, dass ihr heute zuhört. Ich bin Nina Bust-Bartels und wir sind eine Produktion von Deutschlandfunk Nova. Ihr bekommt hier jede Woche zwei spannende Vorträge aus der Wissenschaft. Heute erklärt euch der Soziologe Felix Rossmeißel, wie junge Männer aus Deutschland zu Dschihadisten werden.
Das Erste und Wichtigste ist erstmal, mit allem zu brechen, was den religiösen Pflichten im Wege steht. Mit Institutionen wie Arbeit, Schule, Vereinsleben zum Beispiel, mit falschen sozialen Beziehungen, wie die ungläubige Familie, aus der man kommt, den falschen Freunden. Und auch mit den eigenen Gewohnheiten, Vorlieben und Vorstellungen soll man brechen. Das alte, ungläubige Selbst muss überwunden werden, um ein Leben allein für Gott den Weg zu öffnen.
Felix Rossmeißel hat für seine Forschung biografisch-narrative Interviews geführt. Mit ehemaligen Dschihadisten und mit Elternteilen von gefallenen IS-Kämpfern aus Deutschland. Außerdem hat er propagandistische Dokumente wie Videos, Texte, Magazine, Vorträge und sogenannte Naschid-Gesänge ausgewertet. Er beschreibt den Dschihadismus als eine totale Subkultur. Sie entwickelt einen Sog, der dazu führt, dass ganz normale Jugendliche, die vorher gar nicht besonders religiös waren, für den Islam bis in den Tod gehen. Seinen Vortrag hat Felix Rossmeißel am 4. Februar 2026 am Hamburger Institut für Sozialforschung gehalten. Und sein Vortrag heißt »Im Sog der totalen Subkultur – Wie junge Menschen zu Dschihadisten werden«.
Ja, ganz herzlichen Dank und einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Schön, dass trotz des nasskalten Wetters doch so viele Leute den Weg hier heute her geschafft haben. Hier im Mittelweg 36 über mein Buch zu sprechen, das freut mich natürlich ganz besonders. Zum einen, weil der Verlag hier sitzt, der aus dieser doch langjährigen Forschungsarbeit auch ein schönes Buch gemacht hat, das Sie draußen am Tisch sehen können. Zum anderen aber auch, weil der intellektuelle Ort, könnte man sagen, Hamburger Institut für Sozialforschung, meine Forschung und mein Denken in den letzten Jahren auch entscheidend geprägt hat. Vor allem die Diskussionen der inzwischen aufgelösten Forschungsgruppe Makrogewalt und auch das WIKO-Projekt Umstrittene Gewaltverhältnisse, das Eddie Hartmann geleitet hat, haben für meine Forschung an dem Dschihadismus-Projekt einen entscheidenden Anteil gehabt. Und da freut es mich natürlich besonders, dass ich heute etwas zurücktragen kann. Und zwar das Buch, um das es heute gehen soll, Dschihadisten, junge Männer in einer totalen Subkultur, das Grundlage des heutigen Abends ist. Worum es geht, legt die erste Hälfte des Titels bereits nahe. Im Fokus stehen junge Männer, die Dschihadisten werden. Speziell geht es um junge Männer so zwischen 15 und 30 Jahren aus dem deutschsprachigen Raum, die seit Mitte der Nullerjahre die Wege in den militanten Salafismus eingeschlagen haben. Die meisten werden sich wahrscheinlich noch recht lebhaft an die Dschihadismuskrise der letzten Dekade erinnern, die großen terroristischen Anschläge in den europäischen Metropolen und die Ausreisewelle nach Syrien, allen voran zum sogenannten Islamischen Staat, der rund 5000 junge Menschen aus Europa gefolgt sind. Aus Deutschland und Österreich waren das laut offiziellen Schätzungen so gut 1500 Personen und mehrere tausend, die hier zu Hause, könnte man sagen, diesen sogenannten Dschihad durch Propaganda, Geld, Solidaritätsaktionen und so weiter unterstützt haben. Die Einordnung und Erklärung dieses Phänomens war sowohl für Öffentlichkeit als auch für Wissenschaft von Beginn an eine gewisse Herausforderung. Insbesondere auch deshalb, weil die Akteure, die da eben beteiligt waren, für diese Aktivitäten oder diese Wege nicht besonders prädisponiert waren. Im Grunde waren das, wie man in Anlehnung an andere Debatten sagen könnte, ganz normale junge Männer, die hier in Deutschland und Österreich aufgewachsen sind. Sie lebten ihr Leben lange jenseits religiöser Lebenswelten und bewaffneter Konflikte und wandten sich dann erst in ihrer Adoleszenz und das meist dann auch recht plötzlich dem salafistischen Islam in seiner politischen oder dschihadistischen Auslegung zu und veränderten ihr Leben damit drastisch. Sie adaptierten häufig einen streng religiösen Lifestyle, warfen ihr Sozialleben um und verschrieben sich einem antagonistischen, teils auch gewaltsamen Aktivismus, der sie in die Kriegsgebiete des Nahen und Mittleren Ostens trug und wo sie zum Teil auch den Tod fanden. Warum schlagen also junge Männer solche destruktiven Wege ein? Damit habe ich mich in meinem Buch befasst und es stellt, könnte man sagen, ein Versuch da, dieses Phänomen begreiflich zu machen. Und zwar durch die Entwicklung einer Theorie dschihadistischer Karrieren. Darauf verweist der Untertitel und der Obertitel der heutigen Veranstaltung: In einer totalen Subkultur. Was es damit auf sich hat, also was sozusagen diesen Ansatz, den ich da entwickelt habe, prägt, will ich nun kurz skizzieren. Was ich dafür vorstellen werde, basiert auf einem DFG-geförderten Forschungsprojekt, das ich Ende 2018 begonnen hatte und das unter der Leitung von Ferdinand Sutterlüthi am Institut für Sozialforschung in Frankfurt angesiedelt war. Und der Ausgangspunkt dieser Forschung war noch gar nicht die Frage, warum junge Männer zu Dschihadisten werden, sondern eine noch grundlegendere Frage. Denn schon zu Beginn wurde deutlich in meiner Auseinandersetzung, dass die Frage nach dem Warum nur angemessen beantwortet werden kann, wenn man weiß, was man da eigentlich erklären möchte. Das ist eigentlich selbstverständlich und logisch. Aber wie ich sozusagen den Stand der Forschung vorgefunden hat, wurde diese Frage, was es eigentlich bedeutet, Dschihadist zu werden, also das, was ich versuchte zu erklären, noch gar nicht so richtig bearbeitet. In der Regel werden nämlich diese Prozesse des Dschihadistwerdens als Radikalisierungen definiert. Jedem ist wahrscheinlich dieser Begriff bekannt. Wer fragt, warum junge Männer zu Dschihadisten werden, fragt in der Regel, warum sie sich radikalisiert haben. Wenig reflektiert wird bei diesem Sprachgebrauch allerdings die Folgen, die eine solche Definition mit sich bringt. Unter Radikalisierung begreift man persönliche oder auch kollektive Entwicklungsprozesse, die zur Adaption extremistischer Ideologien oder zur Ausübung politischer Gewalt führen. Das heißt nun aber, wenn man die Prozesse des Dschihadistwerdens als Radikalisierungen definiert, erhalten diese einen spezifischen teleologischen Zuschnitt. Sie werden definitorisch verengt, könnte man sagen, auf die Wege hin zu politischer Gewalt oder kognitiver Ideologie. Zwar spielen die Aspekte Gewalt und Ideologie eine wichtige Rolle im Dschihadismus und sind auch die sicherheitspolitisch relevanten Aspekte des Phänomens, aber bei genauerer Betrachtung wird deutlich, dass diese Werdegänge eben komplexer sind als diese teleologischen Entwicklungen und dass es ein breiteres Konzept braucht, um sie adäquat zu beschreiben. Das haben auch die empirischen Materialien gezeigt, mit denen ich in meiner Forschung gearbeitet habe. Konkret waren das biografisch-narrative Interviews mit 4 ehemaligen Dschihadisten und narrative Interviews mit Elternteilen von 3 gefallenen IS-Kämpfern. Zudem habe ich ein Sample aus über 100 propagandistischen Dokumenten wie Videos, Texte, Magazine, Vorträge oder sogenannte Naschid-Gesänge ausgewertet. Und dann habe ich noch 3 Gerichtsprozesse gegen sogenannte Syrien-Heimkehrer, also die auch im syrischen Bürgerkrieg bei dschihadistischen Gruppen aktiv waren, beobachtet und protokolliert. All diese Materialien, die geben auf ihre je eigene Weise Aufschluss über die Erfahrungen, Deutungen und auch Praktiken junger Dschihadisten und helfen zu verstehen, was es überhaupt bedeutet, Dschihadist zu werden. Und zuallererst fällt auf, wenn man sich das anschaut, was dort dokumentiert ist in diesen Materialien, dass alle sehr genaue Vorstellungen darüber hegen, was ein Dschihadist sein soll. In den meisten jugendkulturellen Szenen wird es den Einzelnen überlassen, wie sie sich bestimmte Symboliken beispielsweise aneignen und welches Leben sie jenseits gemeinsamer Events führen. Also zum Beispiel, wenn man sich jetzt so die Metal-Szene vorstellt, die sich jährlich bei Wacken trifft, dann hat man da Leute, die mit sehr unterschiedlichen Lebensstilen und Lebensweisen zusammenkommen, aber die sich da in diesem Event zusammenfinden können. Im militanten Salafismus ist es aber ganz anders. Hier herrschen nämlich sehr explizite Vorstellungen darüber, wie man sein Leben zu führen hat. Das persönliche Verhalten soll sich an einem bestimmten Ideal ausrichten, das ich als Ideal der Rechtleitung bezeichnet habe. Am deutlichsten zeigt sich dieses Ideal, weil natürlich auch explizit ausformuliert, in der propagandistischen Anrufung. Dort gibt es ganz viel so idealisierende Lebensläufe, zum Beispiel von gefallenen Märtyrern. Dort gibt es Vorträge, die so explizite Verhaltensratgeber sind oder auch theologische Abhandlungen, die etwas abstrakter sind, aber dennoch immer mit auch Handlungsanweisungen einhergehen und die eben sagen, wie man sein Leben als wahrer Muslim zu führen hat. Und das, wenn man das sich so synthetisierend anschaut, ist ein total religiöses, antagonistisches und offensives leben. Sie rufen die jungen Männer dazu auf, könnte man sagen, ihr gesamtes Denken, Fühlen und Handeln an religiösen Geboten und Pflichten auszurichten und damit alles, was man tut, für Gott zu tun. So ein Zitat. Was das bedeutet, buchstabieren dann eben diese Dokumente aus. Und das Erste und Wichtigste ist erstmal, mit allem zu brechen, was den religiösen Pflichten im Wege steht. Mit Institutionen wie Arbeit, Schule, Vereinsleben zum Beispiel, mit falschen sozialen Beziehungen und Bindungen wie die ungläubige Familie, aus der man kommt, und den falschen Freunden. Und auch mit den eigenen Gewohnheiten, Vorlieben und Vorstellungen soll man brechen, mit der eigenen Geschichte des Selbst, die vom rechten Weg abführen. Das alte, ungläubige Selbst muss überwunden werden, um ein Leben allein für Gott den Weg zu öffnen. Und das eben nicht nur auf der Ebene der persönlichen Lebensführung, sondern auch in politischer Hinsicht. Es gilt, sich politischen Autoritäten und Kollektiven feindlich entgegenzustellen, eben jenen, die in Widerspruch zu Gottes Autorität stehen, Demokratie, nationale Kollektive oder auch andere religiöse und ethnische Gruppen, und gegen diese die Geltung der religiösen Weltdeutung, der man anhängt, offensiv zu erkämpfen. Dabei den Tod zu finden, das ist auch ein zentrales Thema dieser Anrufung, gilt als das höchste Ideal, denn im Märtyrertod, so lässt sich das lesen, stellt man unter Beweis, dass man für nichts außer für Gottes Willen gelebt hat. Nun wird diese Anrufung und das, was in dieser Propaganda drinnen steht, oft als so eine Art entkoppelter Diskurs begriffen oder als eine bloße Ästhetik, die mit der Lebenspraxis der Akteure nicht sehr viel zu tun hat. Was für mich in meiner Forschung nun vor allem interessant war zu sehen, dass eigentlich das genaue Gegenteil der Fall ist. Denn die Interviews mit den ehemaligen Dschihadisten haben gezeigt, dass diese Ansprüche für die Akteure eine sehr reale lebensweltliche Geltung haben. Zum einen als eine Form von Selbstanspruch. Zum Beispiel Kai, ein junger Konvertit, bekundet in unserem Interview, er wollte damals zu seiner aktiven Zeit seine ganze Kraft und Energie in die Religion stecken und diese auch mit aller Kraft versuchen, wirklich, also wirklich mit Willen auch versuchen, diese auch umzusetzen. Also so, wie es dem Schöpfer am liebsten ist, mein ganzes Leben nur auf die Religion auszurichten. Auch die anderen Interviewpartner, die ich jetzt aus Zeitgründen hier nicht zitieren kann, bekundeten solche Selbstansprüche, in denen die totalen Ansprüche, die sich auch in der Propaganda finden, einen eindeutigen Widerhall fanden und die später auch die offensiven und antagonistischen Züge des Ideals umfassen. So attestiert Kai sich selbst ein einstiges Verlangen, wie er sagt, in den Dschihad zu ziehen und als Schahid, also Märtyrer, zu sterben. Neben diesen Selbstansprüchen zeigen die Erzählungen aber auch, dass die Ansprüche auch in Form sozialer Erwartungen unter den damaligen Glaubensbrüdern virulent waren. Unter den Brüdern nämlich als wahrer Muslim anerkannt zu werden, war nur möglich, wenn man diesem Rechtleitungsideal zu folgen vorgab oder es demonstrativ getan hat. Wer davon abfiel, so erzählen die jungen Männer, wurden mit Missachtung oder gar Ausschluss sanktioniert. Dann musstest du ihn wieder hassen, kommentiert zum Beispiel Kasim, ein weiterer Interviewpartner. Und um dem zu entgehen, also um diese Gruppensanktionen nicht auf sich zu ziehen, bemühten sich die jungen Männer, so wird es deutlich, eben ein Image zu pflegen, ein Image aufzubauen, das sie als solche rechtgeleiteten Muslime ausweist. Die Erfahrung und Deutung der Akteure zeigt also, dass sich das Dschihadistwerden unter den Erwartungen und Ansprüchen eines spezifischen Ideals vollzieht. Eines Ideals, das aber keine bloß kognitive Kategorie ist. Es hat in ihrer Lebenspraxis vielmehr verschiedene soziale und materielle Existenzweisen. Es ist eine Anrufung, die in Form von Medien entgegentritt. Es ist ein Selbstanspruch, der auch als Image nach außen getragen wird. Und es ist eine soziale und sanktionierte Norm. Und durch diese vielfältigen Existenzweisen konstituiert dieses Ideal eben einen spezifischen sozialen Zusammenhang, den ich als totale Subkultur bezeichne. Subkultur, weil es ein sozialer und maßgeblich freiwilliger Zusammenschluss ist, der symbolisch und normativ integriert ist, und total, weil der totale Anspruch seine spezifischen Dynamiken prägt. Was heißt das nun für das Dschihadistwerden? Zu kurz würde natürlich die Annahme greifen, wenn man das Dasein militanter Salafisten irgendwie mit diesem Ideal identifiziert oder ausgehen würde, dass nun ein Dschihadist derjenige ist, der diesem Ideal entspricht. Denn wie die Erfahrungen der Interviewpartner auch zeigen, lässt sich das lebenspraktische Dasein trotz hoher Selbstansprüche nie aus sozialen Normen und Idealen ableiten. Zumal, wenn es darum geht, einen derart totalen und damit maßlosen Anspruch ins praktische Leben zu übersetzen. Der Tod kann vielleicht eine solche Identität herstellen, aber solange die Akteure körperliche, psychische und soziale Wesen sind, wird dieses Bemühen von Problemen und Herausforderungen konfrontiert. Soziale Brüche, die eingegangen werden müssen, überzogene ideologische Forderungen, eine sehr starke Selbstdisziplin, absolute Feindschaft und Gewalt verursachen immer wieder Konflikte, Zweifel und Ängste, die die Loyalität und Hingabe an das Ideal unterminieren. Die jungen Männer folgen also nicht einfach nur dieser Rechtleitung, sondern begeben sich mit der totalen Subkultur in ein Spannungsverhältnis zwischen den drängenden subkulturellen Erwartungen einerseits und deren lebenspraktischer Verwirklichung andererseits. Von eigenen Erwartungen und dem subkulturellen Kollektiv werden sie dazu angehalten, den totalen Ansprüchen zu genügen, aber die Lebensumstände bringen stets Herausforderungen, die dann wieder bewältigt werden müssen. Damit ist das Dschihadistwerden ein fortwährender Bewährungsprozess, in dem die jungen Männer entgegen den Herausforderungen eines heterogenen Lebens versuchen, dem totalen subkulturellen Ideal zu genügen. Diesen Bewährungsprozess nun habe ich als dschihadistische Karriere bezeichnet. Sie setzt ein, wenn die jungen Männer in das besagte Spannungsverhältnis eintreten und endet, wenn sie dieses verlassen. Und enden kann es entweder mit dem Märtyrertod, bei dem der subkulturelle Anspruch über das Leben siegt, oder mit dem Ausstieg, der die Lebenspraxis aus dem Bann dieser totalen Erwartungen wieder freigibt. Dieser Bewährungsprozess, der lässt sich natürlich auch weiter spezifizieren. In meiner Forschung habe ich das getan, indem ich diese Praxisfelder identifiziert habe, auf denen sich diese Bewährungen vollziehen. Und da hat sich gezeigt, dass es 5 typische Felder gibt, auf denen die jungen Männer ihre Rechtleitung unter Beweis stellen können bzw. müssen. Diese Felder bilden kein lineares Verlaufsmodell, wie man das in der Radikalisierungsforschung früher versucht hat zu bilden. Denn ob, wie und wann diese Felder beschritten bzw. bearbeitet werden, hängt von den individuellen Karriereverläufen ab. Dennoch meine ich, dass die Konzeptualisierung dieser Schritte es ermöglicht, dschihadistische Werdegänge präzise zu beschreiben und zu erklären. Zunächst zu diesen Schritten. Das ist zunächst der Einstieg in diese totale Subkultur, durch den die jungen Männer Teil der Subkultur werden und sich diesen Selbstanspruch aneignen und das besagte Image dazu. Dann gibt es einen Praxiskomplex, den ich Vergemeinschaftung nenne, durch den die Akteure ihr Sozialleben radikal umgestalten und sich teils unter starken Loyalitätskonflikten dem Ideal einer weltanschaulich homogenen Brudergemeinschaft annähern. Dazu zählt auch, das ist der dritte Praxiskomplex, die Gelehrsamkeit, durch die sie sich religiöses Wissen aneignen und damit eine Art Kritikimmunität gegen Zweifel und Anfeindungen aus ihrer Umwelt aneignen. Des Weiteren gibt es das Feld des Aktivismus als nicht gewalttätige offensive Praxis, die dennoch mit hohen polizeilichen Repressionen und Risiken einhergehen und schließlich eben auch der sogenannte militante Dschihad, der in Form von gewaltsamen Praktiken an einer Verbreitung der subkulturellen Weltdeutung arbeitet und mit hohen körperlichen Risiken einhergeht und eben auch der Gefahr des Todes. Der Großteil des Buches besteht nun darin, diese Praxisfelder zu rekonstruieren und herauszuarbeiten, warum junge Männer diese Schritte vollziehen oder an ihnen scheitern und damit ihre Karrieren beenden. Dabei zeigen sich, würde ich sagen, viele interessante Dinge, zum Beispiel, dass der Dschihadismus eigentlich eine familienfeindliche Bewegung ist, was man von fundamentalistischen, islamistischen Bewegungen ja eigentlich nicht glaubt, dass die subkulturelle Bruderschaft nichts mit Freundschaften zu tun hat, dass die totale Subkultur Raum für nachholende Bildungskarrieren bietet und dass die scheinbar politischen Praktiken wie der Dschihad mehr von einer religiösen denn von einer politischen Logik bestimmt werden. Ich will jetzt aber die letzten Minuten meines Vortrags noch mal kurz nutzen, um auf die Eingangsfrage zu sprechen zu kommen, nämlich nach dem Warum des Dschihadistwerdens, auf die ich bisher noch gar keine Antwort gegeben habe. Was aber eben auch daran liegt, dass meines Erachtens diese Frage nur sinnvoll vor dem Hintergrund des bisher entwickelten Karrierebegriffs beantwortet werden kann. Die Erfahrung der letzten Jahre, in denen ich natürlich oft über meine Forschung gesprochen habe und auch jenseits von akademischen Feldern darüber diskutiert habe, hat mich gelehrt, dass Interessierte auf diese Ursachenfrage meist eine einfache Antwort erwarten, im Sinne eines zentralen Faktors, der sagt, okay, das ist der Faktor, das ist der sozialstrukturelle Merkmal, anhand der man sozusagen vorhersagen kann, warum diese Karrieren oder diese Wege in den Dschihadismus beschritten werden. In Anbetracht der Tatsache allerdings, dass diese Karrieren sich aus ganz unterschiedlichen Handlungen und Entscheidungen zusammensetzen, die noch dazu in verschiedensten sozialen, historischen und räumlichen Kontexten sich vollziehen und auch noch hinzukommend vor sehr unterschiedlichen biografischen Hintergründen vollzogen werden, ist es gar nicht möglich, eine einzige Ursache zu benennen, die den gesamten Prozess trägt. Die Entscheidung, zum Beispiel das Leben nach streng religiösen Gesetzen zu leben, ist nicht die gleiche wie die Entscheidung, in ein Bürgerkriegsgebiet auszuwandern. Zerlegt man allerdings die Werdegänge in ihre einzelnen Karriereschritte, für die ich eben entsprechende Konzepte erarbeitet habe, wird es möglich, die jeweiligen Handlungssituationen, die diese Karriereschritte prägen, mit ihren aktuellen oder aktualen Handlungsbedingungen zu analysieren und zu zeigen, wie die jungen Männer Schritt für Schritt ihre Karrieren fortführen und unter bestimmten Bedingungen abbrechen oder eben bis zum Tod führen. Damit bringt man sich zwar um den sensationellen Fund der zentralen Ursache dschihadistischen Terrors, allerdings würde ich sagen, eröffnet man stattdessen die Möglichkeit einer sehr zielgenauen Analyse der Bedingungen und Dynamiken dschihadistischer Karrieren, die der Komplexität der Bedingungen gerecht wird, ohne aber auch dabei eklektisch zu werden. In meiner Analyse hat sich nun gezeigt, dass es einerseits Karriereschritte gibt, die an bestehende lebenspraktische Probleme anknüpfen und dabei quasi helfen, biografische Probleme zu lösen. Vor allem ist es beim Einstieg der Fall, bei dem die Unterwerfung unter den totalen Anspruch oft als eine Befreiung aus heteronomen Lebensverhältnissen wahrgenommen wird oder auch in der Vergemeinschaftung, die immer wieder hilft, sich aus schicksalhaften Abhängigkeitsbeziehungen zu lösen und deshalb affirmativ vollzogen wird. Zum Beispiel, wenn es darum geht, die Verhältnisse zu Eltern zu brechen. Andere Schritte hingegen verlangen den jungen Männern jedoch mehr ab. Zwar ist nicht jede Repressionserfahrung und nicht jeder Schritt in die Gewalt schwer zu vollziehen. Das hängt ganz von den biografischen Erfahrungen ab. Da gibt es auch Leute, die das durchaus mit Lustgewinnen tun. Oft aber kämpfen die jungen Männer, auch die, mit denen ich gesprochen habe, mit diesem Schritt und müssen durch sozialen Druck und andere Mechanismen zu deren Vollzug bewogen werden. Solche Mechanismen bietet dann aber insbesondere die totale Subkultur, die auch entgegen Zweifel und Ängste ein affirmatives Verhalten gegenüber den subkulturellen Ansprüchen erwirken kann. Aufgrund der exklusiven und sanktionierten Mitgliedschaft beispielsweise kann sie Statuszwänge auf zögerliche Mitglieder aufbauen und diese trotz Ängste zur Ausreise oder zur Teilnahme an Gewalt drängen. Oder die Brüder, das ist auch eine kollektive Praxis, neutralisieren im gegenseitigen Austausch ihre Zweifel, indem sie sich davon überzeugen, dass nicht die Absurdität der Ideologie oder die Maßlosigkeit der Gewalt die Probleme sind, sondern sie selbst, ihre Schwäche, ihre mangelnde religiöse Hingabe oder andere persönliche Unzulänglichkeiten. Gemeinsam bringen sie sich dann durch solche Dynamiken wieder auf den rechten Weg, könnte man aus der immanenten Logik sagen, der sie angeblich zu besseren Muslimen macht. Die totale Subkultur vermag so, auch die Destruktivität dieser Werdegänge immer wieder umzudeuten und einen Sog zu entwickeln, durch den letztlich auch die ganz normalen jungen Männer zu gewaltbereiten und sogar auch gewalttätigen Dschihadisten werden. Vielen Dank.
Das war der Soziologe Felix Rossmeißel mit seinem Vortrag »Im Sog der totalen Subkultur«. wie junge Menschen zu Dschihadisten werden. Felix Rossmeißel hat seinen Vortrag am 4. Februar 2026 am Hamburger Institut für Sozialforschung gehalten. Und im Anschluss an den Vortrag gab es noch einen Kommentar von Wolfgang Knöbel. Wolfgang Knöbel ist auch Soziologe und Direktor des Hamburger Instituts für Sozialforschung. In seinem Kommentar ordnet er die Forschungsleistung von Felix Rossmeißel in die Wissenschaftsdebatte ein. Als erstes erklärt er, warum Dschihadismus in der deutschsprachigen Wissenschaft ein relativ neues Forschungsfeld ist.
Ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, die Anschläge aufs World Trade Center 1993 sozusagen hat uns natürlich pressemäßig irgendwie berührt, aber es waren eben keine deutschen Ereignisse. Dann die Anschläge in Nairobi und Dar es Salaam 1998 waren alles Anschläge, die sozusagen außerhalb unseres Kulturkreises, was auch immer das ist, stattfand. Und eigentlich sozusagen kam dieser Islamismus oder vielleicht auch die Möglichkeit des Dschihad erst mit 9/11, also 2001, in unseren wirklichen Bewusstseinskreis, so könnte man sagen. Und es dauerte aber immerhin dann nochmals 10 Jahre, bis dann der erste eigentlich islamistische Anschlag tatsächlich stattfand, nämlich der Anschlag auf 2 amerikanische Soldaten in Frankfurt-Sossenheim 2011. Ja, also eigentlich relativ spät, heißt in Zeiten, wo andere Länder, auch westeuropäische Länder, tatsächlich schon mit sehr viel schweren Anschlägen zu tun hatten. Also denken Sie an die schweren Anschläge in Madrid, denken Sie an die schweren Anschläge in London, die Dutzende, wenn nicht gar Hunderte von Toten gekostet haben. Ja, und was ich damit sagen will, ist, dass im Prinzip sozusagen eigentlich die Debatte, auch die wissenschaftliche Debatte natürlich um dieses Phänomen, eigentlich erst eine relativ kurze sein kann aus einem deutschen Kontext, weil dieser islamistische Terror uns selber letztendlich sozusagen gar nicht so sehr betroffen hat. Oder erst seit Kurzem. Nun gab es natürlich aber auch schon deutsche Soziologen und Stefan Maltaner, an dessen Stelle ich hier setze, zählte dazu, die sozusagen trotzdem schon vor 2011 zu diesen Phänomenen der Radikalisierung und des radikalen Islams und des Dschihadismus und des Islamismus gearbeitet haben. Und ich will vielleicht sozusagen, um jetzt nochmal die Forschungsleistung von Felix Rossmeißel zu würdigen, sagen, dass einer der besten Versuche, mit dem Islamismus zu Rande zu kommen, mit dem islamistischen Terror, von Peter Waldmann stammt, der ein Buch geschrieben hat 2009, das den Titel trug Radikalisierung in der Diaspora. Da war auch Stefan Maltaner irgendwie am Rande beteiligt, der auch ein Mitarbeiter von Peter Waldmann war. Und dieses Buch war eines, das, wie ich finde, heute noch extrem lesenswert ist, auch sehr gut, aber es war ein Buch, das einen makrosoziologischen Zugriff hatte. Peter Waldmann argumentierte, dass sozusagen spezifische Bedingungen in der muslimischen Diaspora in unterschiedlichen Ländern wie Frankreich, Deutschland spielt ja auch eine Rolle oder England gibt. Und je nachdem, wie diese Diaspora sich gestaltet, werden auch die Wahrscheinlichkeiten für terroristische Anschläge sozusagen steigen oder auch fallen. Peter Waldmann hatte damals schon sozusagen bestimmtes Bauchkrummen, was den Radikalisierungsbegriff betraf, weil er nämlich sagte, naja, in der Diaspora sind auch Deradikalisierungsmomente immer auch gegeben und möglich. Das heißt sozusagen, wir können nicht von der Existenz der Diaspora an sich schon letztendlich auf Radikalisierung und dann auch auf Gewalt schließen. Aber der Radikalisierungsprozess war immerhin noch in diesem Paradigma sozusagen ganz stark da. Und was jetzt Felix Rossmeißel machte in dieser Untersuchung, ist jetzt nochmals, glaube ich, etwas ganz anderes. Er dementiert nicht unbedingt Peter Waldmann, aber sein Zugang ist ein vollkommen anderer, weil sein Zugang, würde ich sagen, ein mikrosoziologischer ist. Er hat am Anfang seiner Ausführungen erwähnt, dass er sich sozusagen mit Dschihadisten, die zurückgekehrt sind, unterhalten hat. Er hat vielfältiges Material studiert und er hat natürlich auch Gerichtsprozesse sozusagen besucht. Und aus diesem sehr differenten Material, sehr unterschiedlichem Material, hat er seine Ergebnisse quasi gewonnen. Und ich finde, was das Buch so lesenswert macht und irgendwie auch ungewöhnlich, ist ganz einfach die Tatsache, dass er sich unterschiedliche Bereiche anschaut. Ja, er ist als Religionssoziologe unterwegs, indem er Texte, religiöse Texte liest. Er ist als politischer Soziologe unterwegs, der sozusagen die politische Dynamik verstehen will Und er ist auch irgendwie als Bewegungsforscher, also jemand, der soziale Bewegungen untersucht, unterwegs, um quasi diese Dinge genau auf den Punkt zu bringen. Und was ich sozusagen an dem Buch besonders schätze, und das, glaube ich, kam auch in seinen Ausführungen jetzt ganz gut zum Ausdruck, ist, dass er sich einfachen Antworten schlichtweg verweigert. Was er zeigt, ist, dass dieser Einstieg in die dschihadistische Szene ein extrem komplexer Prozess ist, der eben scheitern kann und der manchmal eben auch, was auch immer gelingen heißt, gelingt. Und es ist ein Prozess, der quasi keiner politischen Logik folgt, sondern einer bestimmten religiösen Logik, ohne dass Felix Rossmeißel sagt, wie das bei vielen Interpreten häufig der Fall ist, naja, die Religion, wie der Islam sozusagen determiniert schon, ob Leute gewalttätig werden oder nicht. Es sind die Dogmen des Islam, die sozusagen letztendlich in die Gewalt hineinführen. Genau das macht er nicht und deswegen sozusagen hat er quasi eine Art sehr kontingenzsensibler Zugehensweise auf die Phänomene und kann zeigen, wie sozusagen Karrieren beginnen, wie sie aber eben auch manchmal letztendlich abbrechen. Ja, und all das, glaube ich, macht die Sache sehr lesenswert, weil man eben nicht nur irgendwie in eine Richtung geleitet wird, sondern sozusagen unterschiedliche Facetten des Politischen, des Religiösen, der Bewegungsforschung immer sozusagen mit im Blick hat. Und das gibt sozusagen eine Art von, wie soll man sagen, guten Einstieg in ein Denken, wie es für uns vermutlich relativ fremd ist. Also man kann sich, finde ich, sehr gut in die Logiken hineinvollziehen. Und jetzt vielleicht ein letzter Satz. Es ist auch deswegen, finde ich, für den Leser, die Leserin von Gewinn, dieses Buch zu lesen, weil es ja nicht nur deskriptiv ist, sondern weil es auch eine klare These hat. Und eine oder mehrere klare Thesen hat. Aber eine klare These ist, wir sollten von dieser Begrifflichkeit der Radikalisierung Abstand nehmen, weil sie uns eigentlich immer in falsche Gefilde führt und uns möglicherweise sozusagen empirisch die Sicht auf die wirklich entscheidenden Phänomene verstellt. Und also sozusagen eine Art von Forschungsleistung, die empirisch ist, aber gleichzeitig nicht davor zurückschreckt, auch theoretisch starke Aussagen zu machen und auch begrifflich starke Behauptungen aufzustellen. Und deswegen, glaube ich, ist die Arbeit so lesenswert.
Das war ein Ausschnitt aus dem Kommentar von Wolfgang Knöbel. Wolfgang Knöbel ist Soziologe und Direktor des Hamburger Instituts für Sozialforschung und er hat sich in seinem Kommentar auf den Vortrag von Felix Rossmeißel bezogen. Und wenn ihr weiter zum Thema lesen wollt, das Buch von Felix Rossmeißel heißt Dschihadisten, junge Männer in einer totalen Subkultur und ist 2025 im Verlag Hamburger Edition erschienen. Ich bin Nina Bust-Bartels. Schön, dass ihr heute zugehört habt.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. In der Deutschlandfunk-App. Deutschlandfunk.
Als ich in der 12. Klasse bin, schickt mein Lehrer mir aus dem Nichts eine Mail. Darin steht: Du bist wunderschön. Da bin ich 18, er 58. Später ist er der erste Mann, der mir schreibt: Ich liebe dich. Die Beziehung, die sich damals zwischen uns entwickelt, beschäftigt mich bis heute, weil sie eklig war. Und falsch. Ich bin Britta Rotsch und das ist der Podcast Die Lieblingsschülerin. Aber hier geht es nicht um Liebe und nicht um mich. Es geht um drei Frauen, denen in ihrer Schulzeit etwas Ähnliches passiert wie mir.
Ich habe mich von Anfang an so ein bisschen special gefühlt.
Auch sie hatten ein enges Verhältnis zu ihren Lehrern.
Ich fühlte mich gesehen und ich fühlte mich, glaube ich, erwachsen einfach.
Ein sehr enges.
Ich weiß auch noch, dass ich seinen Geruch nicht mochte. Also weder den Geschmack im Mund, der wahrscheinlich eher nach so Kaffee geschmeckt hat, als auch sein Körpergeruch.
Alle drei sind 15, als die Lehrer den privaten Kontakt zu ihnen suchen.
Also ich wusste da schon, dass irgendwas so zwischen uns passiert, irgendeine Bindung, über die man irgendwie auch nicht sprechen kann oder darf.
Was sie damals nicht wissen, die Lehrer nutzen ihre Machtposition aus, um sie zu manipulieren und ihnen immer näher zu kommen.
Und in dem Moment hatte ich das erste Mal den Gedanken, der plant was, der will mit mir ins Bett, der will mit mir schlafen.
Wie kann es an Schulen, einem Ort, an dem Jugendliche in Sicherheit sein sollten, zu emotionalem und sexuellem Missbrauch kommen? In Die Lieblingsschülerin schauen wir auf ein Schulsystem, das seine Schülerinnen und Schüler oft nicht vor solchen Vorfällen schützt. Und auf Betroffene, die ein Leben lang mit den Folgen kämpfen. Die Lieblingsschülerin ist ein fünfteiliger Podcast von Deutschlandfunk. Alle Folgen hört ihr in der Deutschlandfunk-App.